Sie hören Kontrafunk aktuell. Für die sich seit 4 Jahren in einem Verteidigungskrieg befindliche Ukraine gehört es zu den prioritären Zielen, das Land so schnell wie möglich in die EU zu führen. Doch abseits von den üblichen Solidaritätsbekundungen muss Kiew registrieren, dass von echter Begeisterung bei einigen EU-Mitgliedern keine Rede sein kann. Insbesondere verweigern sie der Ukraine eine Vorzugsbehandlung mit schnellem Beitritt. Wir wollen uns dazu Einschätzung einholen von Hans-Ludwig Neuhoff, der Kultursoziologe und Musikwissenschaftler bekleidete seit 2004 die Professur für Soziologie und Psychologie an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, ist jetzt emeritiert, aber sitzt seit 2024 für die AfD als Obmann für Sicherheits- und Verteidigungspolitik im EU-Parlament. Herzlich willkommen, Herr Neuhoff.
Guten Tag, Herr Peter.
Herr Neuhoff, der Beitrittsantrag der Ukraine zur EU scheint dort nicht auf die einhellige Gegenliebe zu stoßen, die uns in den hiesigen Medien sehr oft suggeriert wird. Ist das Beitrittsersuchen der Ukraine kein normaler Vorgang?
Es wird versucht, Herr Peter, den Eindruck von Normalität zu erzeugen, als ob es sich um ein Beitrittsverfahren, um einen Beitritt im Ergebnis handelt, wie wir schon viele andere solche Beitritte gehabt haben. Tatsächlich ist es aber so, dass der Beitritt der Ukraine ein außergewöhnlicher Vorgang wäre. Warum? Es wäre das erste Mal in der Geschichte des europäischen, des EU-Erweiterungsprozesses, dass ein Land beitritt, das sich im Krieg befindet. Und selbst wenn man sagen würde, die Ukraine hat diesen Krieg nicht selbst gewählt, das Land ist angegriffen worden, so bleibt erstens die Tatsache, dass es sich im Krieg befindet, dessen Ausgang ungewiss ist, bestehen. Und es muss auch in den Blick genommen werden, dass dieser Krieg folgte auf einen 8-jährigen Bürgerkrieg. Das heißt, die Ukraine hat sich von 2014 bis 2022 in einem Bürgerkrieg befunden, in dem auf Befehl der Regierung die Armee gegen die Bevölkerung des eigenen Landes eingesetzt wurde. Das ist ein absolut einmaliger Vorgang in der Geschichte der europäischen Staaten. Und deswegen ist es ein außergewöhnlicher Vorgang, der zunächst einmal aufgearbeitet werden müsste, wenn dieser Beitritt tatsächlich Hand und Fuß haben sollte.
Das heißt, es spricht eigentlich keiner sehr, sehr deutlich aus, aber de facto ist es so, bevor der Krieg nicht beendet ist und bevor diese Dinge, wie Sie sagten, Bürgerkrieg und Krieg danach geklärt, sondern aufgearbeitet sind und wirklich sattelfest sind, wird es keinen EU-Beitritt geben.
Davon ist auszugehen. Im Moment wird versucht, den Eindruck zu erwecken, als ob man selbst noch während des laufenden Krieges die Verhandlungen weiterführen kann, die Verhandlungen über die einzelnen Kapitel im Beitrittsverfahren. De facto knüpfen sich zahlreiche Ungewissheiten an den Krieg. Zum einen wissen wir gar nicht, wie lange er dauern wird. Wir wissen gar nicht, wie er enden wird, zu welchen Konditionen für die Ukraine er enden wird. Das heißt, nur in einer so elementaren Frage wie der des Staatsgebietes, mit dem die Ukraine ja dann beitreten würde, gibt es nur Ungewissheit. Denn ob es der Ukraine tatsächlich gelingen wird, die von Russland kontrollierten Gebiete im Donbass zurückzuerobern, ist höchst fraglich und insofern ist völlig ungewiss, undefiniert, mit welchem Staatsgebiet die Ukraine beitreten würde. Daran knüpfen sich natürlich noch viele weitere Konsequenzen.
Der Beitritt zur EU bedeutet ja immer auch Beitritt zu einer Regelung, die de facto eine Beistandsgarantie bedeutet für jedes EU-Mitglied, das also für die anderen eintritt.
Das wird verschiedentlich gesagt. Ich habe da Zweifel dran. Warum? Das Ganze stützt sich ja, also dieses Argument, diese Behauptung auf den Artikel 42 Absatz 7 im Vertrag über die Europäische Union, wo es diese Beistands-, diese Verpflichtungserklärung gibt. Man muss allerdings sehen, dass sie politisch für schwach gehalten wird. Sie ist in der Geschichte der EU bisher ein einziges Mal aktiviert worden, nämlich 2015 nach den islamistischen Terroranschlägen in Paris hat die französische Regierung auf den Artikel 42 Absatz 7 rekurriert. Das ist bisher der einzige Fall gewesen. Und die Ukraine hat ja auch nicht ohne Grund von Beginn an gesagt, dass Sicherheitsgarantien für sie eigentlich nur dann gehaltvoll sind, wenn die USA dabei sind. Das wäre ja hier gar nicht der Fall. Deswegen dieses explizite Interesse der ukrainischen Führung an einem NATO-Beitritt. Nur mit der NATO wären auch die USA dabei. Das kann die Mitgliedschaft in der EU nicht leisten. Und deswegen vermutlich auch haben die Russen ja erklärt, dass sie gegen einen EU-Beitritt der Ukraine gar nichts einzuwenden haben. Es gehört nicht zu den russischen Bedingungen für Friedensverhandlungen, dass die Ukraine ihren Beitrittsantrag zurückzieht. Wohl aber, dass die Ukraine ein neutraler Staat bleibt. Das kann sie ja auch im Rahmen der EU sein, so wie Österreich etwa auch. Und dass sie nicht der NATO beitritt. Es müssen also andere Gründe sein, die dieses starke Interesse der Ukraine, insbesondere der ukrainischen Führung von Selenskyj natürlich erklären.
Und was denken Sie, was sind die anderen Gründe?
Zunächst mal wäre es für Selenskyj natürlich ein großer Erfolg, wenn er mindestens den EU-Beitritt dann doch vorweisen könnte. Als Ergebnis für die Entbehrungen, die das ukrainische Volk hat auf sich nehmen müssen, durch diesen Krieg, durch diesen vermeidbaren Krieg, wie ich betonen möchte. Hinzu kommt, dass natürlich die Ukraine als EU-Mitglied ganz erhebliche Ansprüche geltend machen könnte. Insbesondere im finanziellen Bereich, im strukturellen Bereich. Wir haben ja das sogenannte Kohäsionsprinzip im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgeschrieben. Das bedeutet im Kern, dass die Unterschiede, die zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, die Entwicklungsunterschiede, die strukturellen Unterschiede, möglichst abgebaut werden sollen im Sinne einer Gleichheit der Mitgliedstaaten. Das ist festgeschriebener, im Vertrag festgeschriebener Sozialismus. Das ist ein Umverteilungssozialismus. Diejenigen, die mehr haben, sollen denjenigen, die weniger haben, abgeben müssen. Es ist, wenn Sie so wollen, ein Länderfinanzausgleich, der dort stattfindet, ohne dass auf die Ursachen geschaut wird, die zu den Wohlstandsunterschieden oder Entwicklungsunterschieden überhaupt geführt haben.
Bezogen auf die Kohäsion, bezogen auf die Fördernotwendigkeiten für die Ukraine, ist es ja schon jetzt so, dass der Staat Ukraine nicht in der Lage ist, seine normalen, gar nicht kriegsbezogenen Ausgaben zu finanzieren und auf erhebliche Zuwendungen aus den gemeinsamen Steuertöpfen der EU-Staaten angewiesen ist. Ist das wirklich realistisch, einen solchen Staat aufzunehmen, einen solchen Staat Hoffnung zu machen?
Ich halte es für unrealistisch. Ich gehe auch davon aus, dass viele Leitungsfunktionäre in der Europäischen Union das auch für unrealistisch halten, gleichwohl aber die politische Notwendigkeit im Moment sehen, so zu tun, als ob es möglich wäre, um diesen großen ideologischen Krieg, den Systemkrieg, wenn Sie so wollen, mit den Autokratien am Ende zumindest nach außen hin für sich entscheiden zu können. Dort gilt ja, Sie wissen, bei der Euro-Rettung galt whatever it takes, egal was es kostet. Und jetzt für die Ukraine-Unterstützung ist ja die Losung ausgegeben in der EU, as long as it takes, so lange wie erforderlich. Und ja, Sie haben vollkommen recht, die Kosten, die das bereits jetzt aufgeworfen hat, sind ganz erheblich. Die bekannten Kosten überhaupt nur sind sehr erheblich und sie werden ja inzwischen allein von der Europäischen Union gestemmt. Trump hat ja seit seinem Amtsantritt die amerikanische Unterstützung eingefroren. Die Waffenlieferungen aus den USA erfolgen weiterhin, werden aber komplett von den Europäern bezahlt. Wer sich das genauer ansehen will, dem sei geraten, mal auf die Website des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft zu gehen. Da gibt es den sogenannten Ukraine-Tracker. Da wird genau aufgeführt, von wo, wann und wie viel Geld in die Ukraine geflossen ist. Sie müssen sich vorher Mut antrinken, wenn Sie sich das anschauen. Allein für Deutschland gilt, ich habe das mal in meinem Büro zusammenstellen lassen, dass an förmlichen Mitteln bisher an die Ukraine seit Kriegsbeginn 130 Milliarden Euro geflossen sind.
Zurück zu den Agrarsubventionen, der größte Posten innerhalb des Haushaltes der EU und immer auch großer Streitpunkt und großer Neidpunkt. Und schon jetzt gab es ja massive Proteste, vor allem in Polen, aufgrund von Lieferungen aus der Ukraine, die völlig wettbewerbsunfähig waren für polnische Bauern, die ja so wütend regelrecht reagiert haben. Das ist doch absehbar, dass das eigentlich sogar noch schlimmer wird, wenn die Ukraine tatsächlich in der Lage ist, vollumfänglich wieder auf die eigene Ernte zurückzugreifen.
Richtig. Das würde kommen und deswegen ist Widerstand nicht nur aus Polen zu erwarten, sondern insbesondere auch aus Frankreich und aus Spanien. Das sind die beiden Länder im Moment mit den größten Agrarflächen in der Europäischen Union. Deswegen bekommt Frankreich auch den größten Anteil aus den Agrarsubventionen. Das würde sich erheblich ändern müssen, es sei denn, man stockt das ganz gewaltig auf. Aber das sind wiederum dann Prozesse, an denen eine Vielzahl von Entscheidungsträgern beteiligt wäre, die auch noch alle anderen Arten von Bedenken dort einbringen würden, sodass es im Moment tatsächlich vollkommen unrealistisch erscheint, dass dieser Beitritt erfolgt oder auch überhaupt nur die Verhandlungen sinnvoll geführt werden können, solange der Krieg nicht beendet ist, solange die Kosten nicht beziffert sind, solange man nicht weiß, wer sich überhaupt an diesem Wiederaufbau beteiligen wird. Hinzu kommt ja noch, dass die Rohstoffe in der Ukraine, auf die man setzt, zu wesentlichen Teilen in den von Russland kontrollierten Gebieten liegen und andere Rohstoffe, an denen man Interesse hätte, bereits von den USA, von Trump 2025 mit dem Vertrag zwischen den USA und der Ukraine gewissermaßen mit Vorzugsrechten der USA belegt sind, sodass auch das nicht zum Nutzen der Mitgliedstaaten zur Verfügung stünde. Insofern, wenn man also mit angeschaltetem Verstand auf die Sache schaut, dann sieht man eigentlich nur Gründe, die dagegen sprechen, die Ukraine bis auf Weiteres aufzunehmen in die Europäische Union. Und ich gehe auch davon aus, dass es tatsächlich nicht wirklich gewollt ist, sondern dass es im Moment sozusagen Kabuki-Theater ist, das hier gespielt wird. Man tut so, als ob aus bestimmten politischen Gründen, aber man wird es dann so zu verschleppen wissen, dass es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird.
Wie geht es weiter mit den EU-Beitrittsverhandlungen zwischen der Ukraine und der EU? Realistisch sind sie? Diese und andere Fragen haben wir versucht zu beantworten mit der freundlichen Hilfe von Kultursoziologe und Musikwissenschaftler Professor Hans-Ludwig Neuhoff von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, aktiv als EU-Parlamentarier für die AfD in Brüssel und Straßburg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Neuhoff.
Sehr gerne, Herr Peter.